Gendergerechte und barrierefreie Sprache. Gibt es eine Lösung? Eine Veranstaltung von Inklusion durch Bildung und der Aktion Mensch Stiftung. Am 6. Mai 2021 debattierten Expertinnen und Experten in einer virtuellen Gesprächsrunde das Thema gendergerechte und barrierefreie Sprache und die damit verbundene Frage, ob es bereits praktikable Lösungen hierfür gäbe. Für Menschen jeder Voraussetzung, jeden Geschlechts- oder sexuellen Orientierung. Gemäß unseres zentralen Anliegens der Förderung von Inklusion wollen wir mit der folgenden Diskussion die Menschen in den Mittelpunkt stellen, deren Lebenssituation und Persönlichkeiten im alltäglichen Gebrauch der deutschen Sprache zumeist keine Berücksichtigung finden. Aber gesellschaftliche Teilhabe ist auch sprachliche Teilhabe und jede Stimme sollte gehört werden. Daher freuen wir uns über die folgenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ihre Erfahrungen und Erwartungen an inklusive Sprache mit uns teilen. Dabei sind Kirsten Mengewein, Josef Ströbel, Erich Turner, Martin A. Wahemezirold und Jerome Marlow. Das Gespräch wird moderiert von Kopf, Hand und Fuß Inklusionsberaterin Ulrike Gehn. Wir bedanken uns herzlich bei der Aktion Mensch Stiftung für die Förderung dieser Veranstaltung und wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
Mein Name ist Uli, ich arbeite bei Kopf, Hand und Fuß. Wir stoßen bei Kopf, Hand und Fuß tagtäglich an diese Grenze, gendergerechte, barrierefreie Sprache. Gerade bei uns ist es wichtig, und wir alle mit einzuschließen, egal ob mit und ohne Behinderung, egal ob mit Sehbeeinträchtigungen oder leichte Sprache und auch unabhängig von den Geschlechtsidentitäten. Dabei stellen wir uns aber auch oft die Frage, wie kann man das zusammenbringen und ist das überhaupt möglich? Darum erstmal kurz vorab eine kleiner Exkurs, was gendergerechte Sprache und barrierefreie Sprache ist. Gendergerechte Sprache bezeichnet sich als Sprachgebrauch, die alle Menschen mit einschließt, unabhängig von Geschlecht, Bildungshintergrund und anderen ausgrenzenden Möglichkeiten. Diese macht sich sowohl in der mündlichen Sprache bemerkbar, wenn wir zum Beispiel sagen, LehrerInnen, also immer diese kleine Lücke, aber auch im Schriftlichen, da habe ich jetzt einfach mal die aktuell gängigsten Methoden rausgesucht. Das sind zum einen das Gender-Sternchen, das heißt zum Beispiel am LehrerInnen, Lehrer-Sternchen-Innen, dann gibt es noch den sogenannten Gender Gap, den Unterstrich, das ist Lehrer-Innen und sehr aktuell auch noch die Debatte um den Doppelpunkt. Das ist Lehrer-Innen. Alle diese Sonderzeichen werden dann halt in einer kurzen Pause verbal gesprochen. Oder um das so ein bisschen zu umgehen, nutzen viele auch Substantivierung. Was ist denn dagegen die barrierefreie Sprache? Die hat genau die gleiche Intention. Sie möchte alle mit einschließen, aber aus der Perspektive der Textverständlichkeit her. Die beruht so ein bisschen auf drei Säulen. Das ist einmal die Zugänglichkeit zum Text, also wie leicht verständlich ist ein Text. Die Einfachheit, habe ich nun sehr hoch dran im Text und kann ihn leicht runterbrechen. Oder auch die BenutzerInnenfreundlichkeit, wie zum Beispiel funktioniert ein Screenreader. Ich glaube aber, dass unsere teilnehmenden Personen hier noch viel mehr dazu sagen können als ich. Daher auch bitte nur eine kleine Einführung. Mein Ziel oder unser Ziel ist für heute so ein bisschen herauszufinden, ob man eine gendergerechte Sprache und eine barrierefreie Sprache zusammenführen kann, in irgendeiner Form vielleicht zu einer inklusiven Sprache. Und wenn ja, wie? Das möchte ich gerne heute besprechen mit den Referentinnen Kirsten Mengewein, Erich Turner, Martin A. Wahemezirold und Jeremy Marlow. Ich würde gerne so ein paar Fragen stellen. Also erstmal nochmal eine kurze Vorstellungsrunde machen mit dem Hinweis, was bedeutet euch gendergerechte Sprache, was bedeutet euch barrierefreie Sprache und wie beeinflusst sie euren Alltag? Kirsten, wie siehst du denn das aus der queeren Perspektive?
Also mir ist das sehr wichtig und ich komme aus so einem queer-feministischen Feld oder Blick. Für mich ist Sprache ein Werkzeug, um Dinge oder auch Personen sichtbar oder auch unsichtbar zu machen. In dem Fall, Sprache ist auch Macht, und wenn ich bestimmte Menschen durch meine Sprache nicht mit einschließe, dann schließe ich sie aus. Und im Hinblick auf Barrierefreiheit mache ich mir seit einiger Zeit viele Gedanken, wie wir da alle mitnehmen können und wie du das schön gesagt hast, Uli, da inklusiver werden können.
Martina, wie sieht es bei dir aus? Würde ich das sich gerne mal vorstellen und wie beeinflusst das dein Alltag und dein Leben?
Genau, ich bin Martina, ich arbeite also bei LADS. Das ist eine Antidiskriminierungsstelle. Genau, also meine Arbeit ist antidiskriminierender Natur, wie man unterschiedliche Bereiche besser gestalten kann, barrierefreier gestalten kann, wie man sie verbessern kann, dahingehend auch inklusiver gestalten kann. Unterschiedliche Sensibilisierungsschulungen werden angeboten, immer mit dem Diversity-Aspekt und mit dem Gleichstellungsansatz. Ich bin mit Gebärdensprache, also mit der deutschen Gebärdensprache aufgewachsen. Aber gendergerechte Sprache gibt es in der Gebärdensprache nicht. Es gibt nicht er und sie, es wird immer nur gezeigt. Auch meine Eltern sind gehörlos. Da wurde immer nur gezeigt auf Dinge, aber es gibt halt keine speziellen Pronomen. Also deshalb gibt es da auch gar kein Bewusstsein. Erst später hat sich das entwickelt in Großstädten, an der Universität oder an der Hochschule wurde das öfter verwendet, was früher gar nicht, zum Beispiel Koch oder Köchin, das wurde früher in der Gebärdensprache gar nicht wirklich so extra gezeigt. In der Dolmetscher-Ausbildung mit Hörenden zum Beispiel, Feministinnen zum Beispiel, da gab es auch ein paar Konflikte und dadurch hat sich das jetzt mehr und mehr etabliert. Vor allen Dingen in Hamburg und in Berlin wird die Gebärde mit in immer noch verwendet, also dass man Lehrerin zum Beispiel sagt oder Köchin oder Kochperson. Das ist so ein Vorteil von der Gebärdensprache, dass es schon inkludiert ist. In der Lautsprache wird dann noch eher differenziert. Das ist auch ganz oft dann das Problem, wenn man auf blinde oder mit blinden Personen in Kontakt kommt als gehörlose Person, dass das dann gar nicht so signalisiert wird. Man kann vielleicht durch die Gebärdensprache mehr die barrierefreie Sprache, wie man das unterstützen könnte, da könnte ich mithelfen in der Diskussion.
Die gleiche Frage geht auch an Erich Turner.
Die Bedienbarkeit von diversen Hilfsmitteln oder Alltagsgegenständen ist nicht selbstverständlich. Und das Ganze gilt natürlich dann auch für die Sprache, im Besonderen eben halt über die Schriftform. Ich arbeite gern und viel mit Sprachausgaben. Einige können über diverse Sonderzeichen hinweglesen, andere lesen sie vor. Und das macht das Arbeiten als hochgradig sehbehinderter oder blinder Mensch etwas schwierig. Und das mündete dann darin auch mitunter, dass ich ihn versuchte, Informationsbarrieren grundsätzlich zu überwinden in den letzten 6 Jahren durch Entwicklung eines Informations- und Leitsystems. Und so bin ich dann überhaupt zur Barrierefreiheit und eben zu einem Kämpfer für Inklusion geworden und merke halt ganz schnell, dass man da in widerstreitende Interessen tritt. Also es geht um Fairness, im weitesten Sinne ja auch. Und in diesem Kontext stehen da Interessen nicht bei der Verständlichkeit des Kontexts auf der einen Seite und auf der anderen Seite alle in Anführungsstrichen mitzunehmen, teilweise dann auch leider im Widerspruch.
Jérôme. Mein Name ist Jérôme und ich bin hier, weil ich Autist bin. Als Autist, also ich kann wieder nur für mich als Autist sprechen und nicht für alle Autisten, das von vorne weg. Also für mich als Autist ist es schwierig gewesen, erst einmal Sprache grundsätzlich zu lernen, weil ich sie anders wahrgenommen habe und anders aufgenommen habe. Ich habe sie teilweise durch auswendig lernen und durch Assoziierung und Zuschreibung gelernt. Und bis heute habe ich große Probleme mit dem Lesen. Nicht unbedingt, dass ich die Worte nicht verstehe, oder dass ich einen Text an sich nicht lesen kann oder die Sprache, aber allerdings fällt es mir schwer, aufgrund der vielen verschiedenen Deutungen und unterschwelligen Informationen, Informationen rauszunehmen. Und deshalb ist Sprache anstrengend für mich. Sprache habe ich als reines Werkzeug wahrgenommen, so wie ich Zahlen benötige, um etwas auszurechnen. So brauche ich die Buchstaben und Worte, um Informationen, die mir jemand geben möchte, umzusetzen. Von daher habe ich den Bezug zu gendergerechten und Barriere, also eher zu gendergerechten Sprache dahin immer wahrgenommen, dass ich sie unabhängig davon, ob es ein Sternchen ist, also ich kenne hauptsächlich die Sternchen-Variante, die mit Doppelpunkt ist mir bisher noch nicht groß begegnet, dass ich, als ich Sprache gelernt habe, Sternchen immer gelernt habe, da ist was Besonderes. Deshalb reißt mich das jedes Mal raus, weil ich dann denke, jetzt kommt ein Sternchen und jetzt kommt was ganz Besonderes in dem Text, du musst auf was achten. Dabei ist es eigentlich nur das, warum wir alle hier sind. Es geht darum, etwas zusätzlich etwas zu inkludieren und alle möglichen Leute sozusagen, dass sie umfasst sind. Ich bin noch mit dem generischen Maskulinum aufgewachsen. Deshalb reißt mich das immer raus. Und barrierefreie Sprache, das finde ich auch nochmal was anderes. Den Bezug habe ich dahingehend, da ich in der Behörde arbeite, geht es auch häufig darum, wie können wir die Informationen zum Beispiel an Bürgerinnen weiter oder Bürgerinnen und Bürger und weiterleiten, die keinen Hochschulabschluss haben und uns trotzdem verstehen müssen. Von daher ist mir barrierefreie Sprache auch da sehr wichtig. Und ich bin gespannt über den Austausch und wie wir das hinkriegen, dass alle sich mitgenommen fühlen und gleichzeitig die Sprache für Menschen wie mich zum Beispiel lesbar bleibt.
Bin ich auch. Der Josef ist auch da und ich würde dich mal kurz bitten, dich einmal vorzustellen und wieso dein Bezug ist zu gendergerechter Sprache und barrierefreier Sprache.
Mein Name ist Josef Strömel. Ich bin in Vorstand von Mensch zuerst und mit Sprache kann man sagen, also sagt mal, wie man behauptet, ich wäre der Großvater, ich wäre der Vater der leichten Sprache, aber ich glaube, ich kann sagen, ich bin der Großvater der leichten Sprache. Ich habe hier in Deutschland die ersten Schulungen gemacht und ich habe mir auch selber ausgedacht, wie man kann man prüfen. Ich habe vor langer Zeit geprüft, so und so, das gibt es. Dass er ein männliches Geschlecht hat, als Frau fühlen tut, oder dass man beides haben kann. Und also ich fand das eigentlich erschreckend, dass es dann gerade hier in Deutschland eigentlich immer noch solche zum Faltblätter und dass die Leute aufgeklärt werden müssen. Und was ich besonders schlimm fand, vor Jahren gab es ein Gerichtsurteil. Da hat jemand geklagt, der beiderlei Geschlecht hat. Bis dahin habe ich nie was gewusst davon und man hat auch nie was gehört. Ich fand das ja immer schon, immer dann die blöden Sprüche, dann, wie man dann gesagt hat, na ja, wenn es Kind wird und wenn es was anderes wird, dann so blöde Sprüche. Und was mich dann besonders, und ich hoffe, dass man das heute mit euch dann reden kann, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt.
Inwieweit halt einmal die Zielsetzung ist, ob wir auch vielleicht die barrierefreie Sprache, gendergerechte Sprache zusammenführen können, ob es da nicht vielleicht auch eine Möglichkeit gibt. Gendergerechte Sprache ist, dass es alle Geschlechtsidentitäten mit einschließt. Also egal, ob männlich, weiblich oder ein anderes Geschlecht, soll alles in eine Sprache mit einfließen. Das wird durch verschiedene Sonderzeichen, wie das Sternchen, den Doppelpunkt oder auch den Gender Gap, das ist der Unterstrich, ausgedrückt. Ich würde gerne zur nächsten Frage kommen, und zwar, auf welche Herausforderungen trefft ihr so täglich in eurem Sprachgebrauch, sowohl mündlich als auch in der schriftlichen Sprache? Ich würde wieder bei Kirsten anfangen.
Sehr gern. ja, Herausforderung bei der gendergerechten Sprache, also in der Lautsprache, also wenn wir sprechen, habe ich das Gefühl, dass es da weniger oder dass ich weniger Probleme habe, selbst beim Sprechen. Da fällt mir dann eher bei meinem Gegenüber auf, dass Menschen, die da, weil sie noch nicht so geübt sind, dann eher das generische Maskulinum, also nur die männliche Form verwenden, aber gleichwohl in der Schriftsprache da dann beide Geschlechter nennen oder ja, geschlechtsneutral oder mit einem Genderstern oder Doppelpunkt oder wie auch immer das schreiben würden. Also dass da einfach auch viel eine Übungssache ist. Wo ich dann noch drüber stolpere oder was ich als Herausforderung sehe, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die aus einer sehr persönlichen, also aus einer Ich-Perspektive, die Notwendigkeit einer gendergerechten Sprache nicht sehen oder auch nicht anerkennen und damit weiterhin dazu beitragen, dass es eine Unsichtbarmachung gibt von Frauen, von nicht-binären Menschen, ja, und alles, was damit einhergeht, weil in der Sprache ist eins, aber es hört ja da nicht auf.
Martin, auf welche Herausforderungen triffst du so im Alltag?
Also die Gesellschaft verwendet vor allen Dingen die Schriftsprache. Und die Sensibilisierung in der Sprache, dass es angepasst wird, je nach gesellschaftlichen Normen, kann ich schon beobachten. In der DGS, also in der Gebärdensprache, meiner Muttersprache, ist es schon, also es hat halt eine andere Struktur, es wird anders verwendet, das hatte ich ja schon gesagt. Da läuft es halt so wie gehabt, da brauchen wir halt keine speziellen Bezüge dazu. Und in meinem Kopf muss ich das dann halt so übersetzen. Ah, okay, so wie sich das halt früher, wie früher geschrieben wurde oder jetzt geschrieben wird, mit dem Gender Gap, mit dem Sternchen oder mit dem Doppelpunkt, das verändert sich alles. Und das fühlt sich, muss ich schon sagen, irgendwie komisch an. Es ist wie eine Fremdsprache. Warum muss das ständig verändert werden? In der Muttersprache ist es gleichbleibend. Deswegen ist es wie so ein, ja, wie so was Gegensätzliches, was sich in meinem Kopf da auftut. Gebärdensprache ist eine Minderheitensprache und die Schriftsprache gehört ja zur Mehrheitssprache. Und ich muss halt ständig hin und her springen zwischen den Sprachen, wechseln. Also in der Diskussion oder im Bildungsbereich und dann, na, Martin, aber in der DGS ist es total egal, ne? In der Gebärdensprache verwende ich einfach meinen Gebärdennamen, da fällt es überhaupt nicht auf. Das ist halt was Visuelles und das ist halt das Zeichen, ne? Da ist es überhaupt nicht abgespeichert, ob das jetzt männliche Form ist oder weibliche Form. Das ist eine visuelle Form durch den Gebärdennamen. Und in der Schriftsprache muss ich dann noch was hinzupacken. Also früher bin ich ja so aufgewachsen mit Martin und in der Gebärdensprache gab es das ja gar nicht mit den Gendern und dann musste ich das aber anpassen in der Schriftsprache, weil das Männliche einfach mehr Macht hat und habe dann einfach überlegt, mein Name passt nicht nur mit Martin, ich muss es halt anpassen an die deutsche Gebärdensprache und deswegen fand ich das eine gute Idee, mit dem A noch hinzufügen. Ob das jetzt ein Doppelpunkt ist oder ein Sternchen, ist mir eigentlich egal. Ich weiß, im Blindenbereich es ist natürlich wichtig, dass sie sehen oder wissen, bin ich jetzt Mann oder Frau, welches Geschlecht habe ich jetzt. Für mich ist es eigentlich total egal, welches Geschlecht dahinter steckt, weil alles gleich ist. Und das wäre dann irgendwie schon so barrierefrei eigentlich, wenn es abgeschafft wird. Aber Blinde oder Personen aus dem Blindenbereich würden dann eventuell sagen, dass sie ja doch eigentlich eine Zuordnung bräuchten.
Ich glaube, die Frage werden wir nachher auch nochmal stellen. Josef, auf welche Herausforderungen triffst du denn so in der täglichen, alltäglichen Sprache?
Ja, eigentlich dann ist es immer, geht es ja einmal eigentlich los, also wenn man immer mit dem Schriftlichen, da heißt es immer, ja, wir nehmen nur die männliche Form, wir meinen natürlich auch die Frauen. Ja, da hat aber dann der Josef gesagt, Mama, entweder schreibt man das dann neutral, oder warum schreibt er dann nicht an die weibliche Form? Aber was mich ja dann immer besonders wundern tut, Josef ärgert sich und regt sich auf. Aber wenn dann meine lieben Kollegen sagen, dann, das ist doch gar nicht so schlimm.
Erich, wissen wir da, wie sind so deine Herausforderungen mit der täglichen Sprache, also gerade im barrierenfreien Kontext?
Ja, meine täglichen Herausforderungen liegen eigentlich in erster Linie darin, für mich selber erstmal zu verstehen, warum sich jemand so pikiert über eine mehrere Jahrhunderte gewachsene Sprache. Also ich bin berufswegen auch in Fremdsprachen unterwegs. Ich liebe das Englische vor allen Dingen, beispielsweise the, super, kein Stress. Ich gucke mir die Franzosen an, die gehen da ganz radikal mit um. Also die Anglizismen in Frankreich werden fast schon unter Strafe gestellt. Die Franzosen verwehren sich auch ganz streng und Macron hat das auch letztendlich gesagt, nicht mal in den öffentlichen Briefverkehren und in der Verwaltung werden wir nicht gendern. Wer das machen möchte, kann das tun, nicht wahr? Aber es wird von uns nicht gemacht. Damit kann man natürlich auch ein Problem beseitigen, indem man es halt einfach als solches gar nicht erstmal überhaupt aufkommen lässt, beziehungsweise von vornherein negiert. Wenn ich meine Sprachassistenzen, in dem Falle jetzt natürlich mal elektronische, bemühe, dann gibt es die meisten allerdings die Situation, dass wenn dort jemand sehr stark das Bedürfnis hat und in diesem Text eben dann sehr viel genderisiert wird, dann haben wir ein massives Problem, was den Kontext angeht, also den eigentlichen Inhalt. Es lenkt sehr viel ab. Was nicht bedeutet, nicht, dass wir, ich will also auch nicht zurück zur Warte von der Vogelweide, ne? Also dann im Sinne von wegen die altertümliche Sprache, natürlich entwickelt sich eine Sprache, natürlich haben wir Anglizismen und neue Kommaregeln gekriegt oder dergleichen. Ich selber tue mich schwer bin dann lieber bereit und sehr gerne bereit, im Internet lieber von vornherein, allein um den Sprachfluss und den Kontext im Internet auch noch gut darstellen zu können, die weibliche Form grundsätzlich zu nehmen. Oder das Gerundium. Na, also sprich im Internet die Gehenden. Na, und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Man sieht es mir dann auch nach. Es ist ein Widerstreit. Ich habe jetzt nicht so viele, also ich habe das viel mehr in den 80ern erlebt, als ich studierte. Die Emanzipationskämpfer, Paragraph 218, StGB, Abortus war beispielsweise so eins der Kernthemen damaligen in meinem Leben. Und heute stelle ich allerdings fest, dass sehr viele Leute, und ich unterstreiche völlig zu Recht, im Internet, sich ärgern, wenn sie sich nicht angesprochen fühlen oder angesprochen fühlen dürfen. Da habe ich ein Riesenproblem mit.
Jérôme, was sind so deine alltäglichen Herausforderungen?
Ja, ich habe ja schon gesagt, dass Sprache sehr schwierig für mich ist. Und ich muss mich gestehen, das Problem der einer gendergerechten Sprache erst mit dem Studium wirklich erkannt habe, dass es da eine breite Masse an Personen gibt, die sich durch das generische Maskulin nicht angesprochen fühlen. Und zwar in dem Sinne, dass unser Professor eines seiner Werke komplett nur in weiblicher Form geschrieben hat. Und was jetzt für mich erstmal völlig irritierend war. Und er das aber damit erklärt hat, dass er eben sozusagen darauf hinweisen wollte, dass eben viele Leute sich durch das generische Maskulin nicht angesprochen fühlen. Und die verschiedenen Formen und so weiter und so fort. Oder auch das ist das allererste Mal, dass ich darauf gestoßen bin. Wobei er dann auch gleichzeitig gesagt hat, dass er, weil er nur die weibliche Form nimmt, dann sozusagen die Männer alle, also er diskriminiert ja weiterhin sozusagen, hat er gesagt. Er hat bloß eine Gruppe mit einer anderen ausgetauscht und hat dann trotzdem weiter diskriminiert. Das war ihm klar, aber er wollte irgendwie so ein Zeichen setzen. Für mich ist gendergerechte Sprache, also ich komme erstmal auf gendergerecht, vor allem wichtig, weil ich ganz, ganz, ganz doll hoffe, weil es so schwer für mich ist, dass man irgendwann mal offiziell zu irgendwas kommt und dabei bleibt. Ich bin total teilweise verwirrt über die verschiedenen vielen Formen, die es gibt. Weil ich jedes Mal, der eine macht ein Sternchen, der andere Punkt. Ich meine, allein, dass es da so eine Unterscheidung gibt, bringt mich ja jedes Mal komplett raus, weil ich dann denke, oh, da kommt jetzt was ganz Besonderes im Text, da musst du jetzt ganz, irgendwie musst du da eine Änderung sehen. Und dabei ging es eigentlich nur darum, dass sozusagen eine breitere Masse an Personen sozusagen im Text integriert werden sollen, aber da ändert sich eigentlich sonst gar nichts im Text. Und dann kommen die verschiedenen Formen und das bringt mich durcheinander. Und auf die zweite Sache ist natürlich, dass ich am Ende auch irgendwie nichts falsch machen möchte. Ich meine, ich möchte ja sozusagen mit meiner Sprache, möchte ich niemanden ausgrenzen. Und ich hoffe, dass man am Ende irgendwann mal zu dem Punkt kommt, dass man sich auf irgendwas einigen kann, mit dem irgendwie gefühlt alle werden sich nie damit abfinden können, weil irgendjemand wird sich immer auf den Schlips oder auf den Fuß getreten fühlen. Aber dass man irgendwie in die Richtung kommt. Und gerade in den Behörden finde ich jetzt schon mal schön, dass es sozusagen auch Leitfaden gibt, dass man in gewisser Weise, dass man eben bei Briefen und so weiter eben dran denkt, dass man eben gendergerechte Sprache macht, obwohl das dann auch gefühlt jeder irgendwie dann trotzdem wieder anders macht. Also das ist das eine. Also mir war es nie bewusst. Ich fand es immer sehr irritierend und ich hoffe, irgendwann kommt man mal, dass man sich auf was einigt. Das barrierefrei ist in dem so deshalb für mich wichtig, weil ich in meiner Ausbildung, ich habe mehrere Sachen studiert, festgestellt hat, dass es halt eine Menge von Personen gibt, die einfach nicht in so elementaren Sachen wie, Briefe einer Behörde, Briefe einer Bank, Briefe einer Krankenkasse und so weiter, überhaupt diese nicht verstehen und mitgenommen werden. Und deshalb ist barrierefreie Sprache für mich immer, dem muss ich immer daran denken, dass Personen, die nicht in der Lage sind, warum auch immer, sozusagen mitgenommen werden und deshalb nicht Teil der Gesellschaft sind. Und deshalb ist für mich zum Beispiel als jemand, der in einer Behörde arbeitet, für mich auch wichtig, die Briefe teilweise so zu verstehen, adressatengerecht zu schreiben. Also wenn ich jetzt an eine andere Behörde schreibe, ist das was anderes. Aber je nachdem versuche ich das mit zu integrieren, weil ich eben auch nicht weiß, versteht die Person mich, wird sie vielleicht sogar eingeschüchtert, wenn ich zu hochtrabend schreibe oder dieses Problem halt, dass Menschen entweder aufgrund ihres Bildungsgrades oder warum auch immer halt mich nicht verstehen können. Das finde ich sehr schade, weil ich ja eben selber das Problem habe, dass ich manche Leute einfach nicht verstehe. Diesen Schritt hin zu barrierefreier Sprache, finde ich, da steht auch ganz häufig das Ego der Person hinter, dem entgegen. Also zum einen der Bildungsgrad steht häufig entgegen und das Ego, weil nämlich viele Leute, auch Juristen und so weiter, sich teilweise vehement dagegen wehren, vielleicht auch mal zu sagen, okay, ich schreibe vielleicht so einen Brief an einen Bürger so, dass er nicht umgeworfen wird, umgehauen von meiner Sprachgewalt, die ich besitze. Und ja, das fände ich toll. Ich meine, man muss natürlich immer darauf achten, dass alles rechtssicher ist. Aber ja, Barrierefreiheit, ich glaube, teilweise bei Barrierefreiheit, da steckt noch so viel mehr Arbeit eigentlich dahinter. Also ich finde persönlich, muss ich sagen, diesen Bereich auch für mich viel wichtiger gefühlt, weil das sind viele Leute, die komplett nicht mitgenommen werden und so viele Millionen Menschen, die da außen vor bleiben, das finde ich so schade. Da muss noch so viel mehr geschehen. Und deshalb finde ich es schön, dass immer mehr gemacht wird. Webseiten in einfacher Sprache sehe ich immer mehr. Oder nee, wie heißt das? Leichte Sprache? Webseiten in leichter Sprache, so wird es, glaube ich. Finde ich ganz toll. Und ich muss ehrlich gestehen, ich nutze die manchmal auch selber, weil ich sie viel angenehmer finde, dann das zu bearbeiten. Das ist wirklich toll. Aber ne, also ganz, ganz, ganz viel noch zu tun, ganz viel zu sensibilisieren. Und es ist, finde ich, auch ganz wichtig, Leute mitzunehmen, die das nicht auf dem Schirm haben. Weil für viele Leute sind andere Dinge wichtiger. Habe ich morgen noch meinen Arbeitsplatz? Wie geht es mir hier und geht es mir da? Also für viele Leute ist das nicht kriegsentscheidend. Und gerade deshalb muss man da sensibel an die Sache rangehen, das vorbringen.
Genau, das ist wirklich wichtig, was du gesagt hast. Diversität denken muss geübt werden, um da mehr mit einzuschließen in den Gedanken. Aber was ich zum Beispiel in meiner Erfahrung, in meiner Arbeit Erfahrungen gemacht habe, es gibt natürlich manches an Material, so wie man Schriftliches umsetzen kann. Und es gibt auch verschiedene Vorträge zu diesen Themen. Aber was vorher sehr viel wichtiger ist, dass man sich trifft mit den verschiedenen Leuten und mit denen abspricht und sich unterhält, um dann das Material ihnen vorlegen zu können, damit sie darüber schauen können, ob das so passend ist. Und das eben, um schauen zu können, dass die Sätze nicht zu hochtrabend formuliert sind, dass man sie vereinfacht gegebenenfalls. Das ist ein wichtiger Aspekt. In Berlin gab es ja kürzlich eine Neuregelung, ein neues Programm. Das wurde von der Verwaltung verteilt zu Diversität, Diversität im Gespräch. Das ist ein sehr sensibler Punkt. Wenn manche Menschen mit etwas einverstanden sind, zum Beispiel Behinderung plus Gender, wenn es da Konflikte gibt, wenn man da versucht, das zusammenzubringen, da muss man eben bewusst darauf hinweisen, jeden Einzelnen nochmal und diese Personen einzeln darauf hinweisen, dass Informationen auch mit Privilegien verbunden sind. Und man muss die Menschen darüber unterrichten. Und so lange Texte mit hochtrabender Sprache, das wirkt einfach auch ganz anders. Und so ein langer deutscher Text, das ist schwer zu verstehen. Und dann fehlt vieles auch. Und es gibt auch so visuelle Piktogramme zum Beispiel, wo dann an der Seite eine Leiste sind mit Piktogrammen beispielsweise und Bildern mit der weiblichen oder männlichen Form oder einer Mischform, sodass man Diversität dann auch daran erkennen kann. Und das muss man vorher auch mitdenken. Und was Jerome eben auch gesagt hatte, da stimme ich auf jeden Fall überein. Wir müssen uns einig sein, wir müssen da sehen, wo auch die Macht von Sprache liegt. Und man darf nicht einfach alles runterschreiben und darauf gucken, dass es möglichst schnell veröffentlicht wird, sondern man muss alles im Hinterkopf haben. Und wir müssen darauf achten, dass wir das internalisieren. Das müssen wir wirklich im Hinterkopf behalten. Also es ist natürlich eine mehrheitliche Macht, die dahinter Sprache steckt. Und jede Identität ist wichtig. Und die Akademie, die hat dort die Macht, die das auch veröffentlicht.
Du hast gerade auch damit die perfekte Überleitung gemacht zu der entscheidenden Frage, wie kann man barrierefreie und gendergerechte Sprache zusammenbringen.
Dankeschön.
Das würde ich jetzt gerne mal reingehen. Und zwar, aus welcher Perspektive siehst du das, Kirsten? Also klar, wir haben eben schon gehört, wie wichtig barrierefreie Sprache ist, aber wie kann man das auch zusammenbringen? Hast du da eine Idee?
Also ich finde es super, dass wir uns jetzt hier alle treffen, weil das ist so ein erster Schritt, weil wir alle Perspektiven oder viele Perspektiven schon mal an einen Tisch holen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung, um da zu schauen, was funktioniert, für wen, wie. Und ich habe jetzt noch keine finale Lösung. Wahrscheinlich müssen wir einfach das nochmal abgleichen. Wo finden wir die größte Übereinstimmung von den, ja, was in der Schriftsprache funktioniert und was in der gesprochenen Sprache funktioniert, was dann alle auch verstehen, dass wir das Gleiche meinen. Ich bin gerade noch ein bisschen im Denken und bin gerade irgendwie sehr dankbar für eure verschiedenen Rückmeldungen und kann noch mal eins noch mit reingeben. In diversen Medien, Social Media verstärkt, wird jetzt sehr häufig der Doppelpunkt benutzt, mit der Begründung, dass dies besser lesbar ist in Screenreadern. Dann habe ich da wieder Gegenteiliges gehört, und da ist eine Diskussion auch in Brand, dass da auch wieder eine Entscheidung getroffen wurde, ohne mit den Menschen direkt gesprochen zu haben, ne? Und das, deshalb ist es, glaube ich, gut, dass wir da hören, was funktioniert.
So. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband hat ja, soweit ich weiß, beschlossen, jetzt das Gender-Sternchen zu verwenden. Wie gehst du damit um, Erich? Also, wie findest du diese Entscheidung?
Ich bin damit nicht sehr glücklich. Die Bedürfnisse sind ja immer sehr individuell. Das Sternchen bringt mich immer auch so aus dem Fluss, einen Text anzuhören. Vor allen Dingen, wenn man den Text ja nicht wie wahrscheinlich jeder Sehende es gar nicht verstehen könnte, in einer sehr hohen Geschwindigkeit anhört. Das geht eigentlich auch nur mit der digitalen Sprachsynthese in dem Kontext. Deswegen ist dann so ein Sternchen zwischen dem ER und dann in oder innen sehr, sehr dekonzentrierend und nicht immer so einfach. Der DBSV, das ist der Dachverband, hat jetzt, wie gesagt, das Bekenntnis hinsichtlich des Sternchens im Internet gegeben. Wenn es ganz persönlich nach mir ginge, würde es mir völlig reichen, wenn man im Endeffekt am Ende des Textes einen Vermerk macht. Jetzt wird man wahrscheinlich mir gleich die Ohren langziehen, dass man eben nicht diskriminieren möchte in seinem Schrift- und Bildwahn oder Ausdruckswahn. Aber das Problem, was ich sehe, und das meine ich nicht irgendwie, also ich soll dieses Thema nicht herabwürdigen, im Gegenteil, aber es wird so viel reguliert und so wenig praktiziert. Wir sprechen über Inklusion, wir sprechen über ein faires Miteinander. Ich bin im Rahmen von Corona in einem vielleicht absehbaren kurzen Verhältnis, aber aktuell würde ich eher sagen, könnte auch ein längeres Verhältnis werden mit der Agentur für Arbeit. Allein ein Formular dort auszufüllen, obwohl der Hinweis kam, bitte schicken Sie mir das per E-Mail, ich bin blind, ich kann das nicht selber erschließen, kamen 2 Zentimeter Papier, nochmaliger Hinweis, wieder 2 Zentimeter Papier, das ist nicht angekommen, meine Krankenkasse kam es auch nicht an, hinsichtlich einer Kur beispielsweise, die da zu beantragen oder zu bearbeiten gilt, sondern im Gegenteil, ich wurde sehr vormündlich behandelt, also das sind so Sachen, wo ich mir denke, Leute, lebt doch einfach mal Inklusion, anstatt an euch im Internet, an Phrasen oder im Internet Formulierungen. Nochmal, es ist wichtig, aber ich finde es halt auch ganz wichtig, dass man dem Ganzen halt die Zeit gibt, die es dafür braucht, um im Internet dort ein, und das fand ich auch sehr schön von Jerome, wie er es dargestellt hat, dann wird mal ein Doppelpunkt und dann mal ein Unterstrich und dann mal ein Sternchen und dann gar nicht, sondern nur einfach ein großer Buchstabe dann in einen Text reingeschrieben. Dann spinnt der Screenreader komplett. Also ich glaube, eine schnelle Einigung wäre ganz, ganz elementar wichtig. Übrigens im Paritätischen Wohlfahrtsverband, die meisten Texte, die ich in dem Kontext gelesen habe, haben lediglich den Vermerk. Na, also auf gendergerechtes Miteinander und eben dann und mit der Bitte um Nachsicht, nicht, weil wenn das nicht ganz getroffen worden ist, halt. Ne? Das Sternchen ist ein Kompromiss. Ich glaube, was wir Blinden wollen oder sehbehinderten Menschen, ist tatsächlich eigentlich eine schnelle Sicherheit. Auf was muss ich mir einstellen? Irgendwie kann ich dann mein Gehör auch in dem Kontext konditionieren. Und dann passt das. Aber das ewige Hin und Her, das ist so ähnlich wie heute Lockdown, morgen keiner mehr. Ups, sagen Sie mal bitte Ihrem Arbeitgeber Bescheid. Das sind Sachen, die uns alle ganz wuschig machen und vor allen Dingen also psychisch und auch vom Kopf her. Kommen da viele Leute nicht so mit, vor allen Dingen, wenn sie damit tatsächlich irgendwas zu tun haben.
Ich hatte ja nicht mal gehört, dass man das eigentlich einstellen könnte bei Screenreader, das ist so eine Idee, Verständnisfrage, dass das als Pause dann trotzdem gelesen wird, ähnlich wie es im Sprachgebrauch ist. Ist das so ein Gerücht oder?
Es gibt ja kein Monopol auf einen Screenreader, es gibt ja verschiedene Softwarearten. Klar, programmieren kann man sehr viel, man kann auch sehr viel anpassen. Wenn ich also beispielsweise im Internet die Aussprache von Sonderzeichen im Internet ausschalte, na, dann geht anderes verloren und ich habe es komplett weg. Das ist so ähnlich wie im Internet das Handy auf invers schalten. Ne? Dann kommen auch deine Bilder im Internet auf invers rüber, sprich im Internet, was vorher schwarz war, ist weiß und dergleichen. Ne? Auch wenn ich letztendlich ja nur den Kontrast im textischen Sinne im Internet verändern oder im Internet anpassen wollte. Deswegen, also nicht alle spielen mit, also sprich auch alle Techniken spielen mit. Ich würde es begrüßen, wenn man im Internet dort solche Anbieter im Internet auch entsprechend verpflichtet, im Internet das ganze Internet einzurichten. Viele Leute haben Werkzeuge, auch ich, die ich nicht in Gänze verstehe, also was dahinter steht, wie es funktioniert. Ich weiß, wie ich es zu benutzen habe, aber wenn ich dann nochmal was neu anpassen müsste, dann würde ich doch eher nochmal den Experten aufsuchen. Ne? Aber es bringt ja nun nichts, etwas irgendwie anzupassen, wenn mal Unterstrich, mal Doppelpunkt und dann das Sternchen im Internet irgendwo von irgendjemandem verwendet wird. Ich glaube auch hier nochmal, ich blase das gleiche Horn wie Jerome, das ist wirklich ganz wichtig, dass da schnell eine einheitliche Regelung getroffen wird.
Jerome, könntest du mit der Lösung von Erich mitgehen, dass du am Ende irgendwie auf UBRs umgestellt werden?
Ich muss gestehen, ich fand das schon immer echt sehr skurril. Ich habe das ja auch in meinen Abschlussarbeiten an der Uni gemacht. Das war doch eigentlich immer nur eine Verlegenheitssache, oder?
Natürlich.
Also ich meine, man schreibt da drunter, dass man sozusagen auch die weibliche Form, jetzt müsste man ja, glaube ich, auch divers, ne, als drittes Geschlecht mit wahrscheinlich drunter schreiben, um das richtig zu machen. Ich bin jetzt nicht so genau ich vermute mal, dass da jetzt stehen wird, sowohl die weibliche als auch diverse Form wird damit, ich fand das immer sehr skurril, weil ich wollte doch von Natur aus niemanden mit meinem Text diskriminieren. Ich wollte niemanden niemals irgendwie in meinen Arbeiten schreiben, aber ich meine nur die Männer, weil die Frauen sind mir egal und die anderen sind mir egal, die will ich alle gar nicht haben. Also, und dann kam das wahrscheinlich mal auf und dann war das die Verlegenheitslösung, dann hat man das unten hingeschrieben und dann war das so dieses, naja, wir haben uns damit beschäftigt, fertig, aus. Und du machst das jeder da drunter und im Endeffekt hat das doch dem Ziel gar nicht genützt eigentlich. Weil die Personen, die sozusagen das mehr im Vordergrund wissen wollten, die sagen, Mensch, wir wollen aber mit der Sprache uns weiterentwickeln, wir wollen verschiedene Formen eben damit ausdrücken, niemanden ausschließen, die haben damit ja auch nichts gewonnen. Weil da steht jetzt so ein kleiner Satz unten am Ende und trotzdem sieht alles aus, wie es vorher ist. Ne, hat sich doch gar nichts geändert. Diejenigen, die das unten runterschreiben, die machen das, was sie machen müssen. Ich habe das auch gemacht. Ich habe mich für die Variante entschieden, weil ich habe erst angefangen, meine Arbeiten immer auszuschreiben. Damals, als ich das gemacht habe, gab es noch nicht die Variante mit Sternchen, muss ich sagen. Da hat man immer beide Formen einfach hingeschrieben. Da war dieses Kunden und Kundinnen, glaube ich. Also da wurde noch nicht mal mit Strichen oder so. Da war einfach, hat man gleich zwei Wörter. Das hat sich so komisch angelesen, dass ich mich dann auch für diesen Verlängertsatz entschieden habe. Ich plädiere wirklich dafür, dass man irgendwie versucht, das, auf wie Erich sagt, irgendwie hinzukriegen, dass man das schnell regelt und dass man vor allen Dingen so viel wie möglich Gruppen und Leute irgendwie damit verbindet und die einbindet, weil ich ganz häufig mitbekomme, dass dieses Thema, also dass die Relevanz für viele gar nicht bewusst ist, sondern dass das als was Lästiges empfunden wird. Ne? Also man will ja eigentlich damit erreichen, dass man sagt, alle Leute sollen integriert werden. Das Thema hat meines Wissens aber in den Medien den Schlag bekommen, oh Gott, jetzt wird man wieder mit einem Sternchen, mal ist es ein Strich, mal wird es ein Doppelpunkt, was ist denn nu und so weiter und so fort. Und also es hat irgendwie für mich einen ganz anderen Dreh bekommen. Was man eigentlich wollte, hat man im Moment noch nicht erreicht, weil es so verschiedene, viele Formen gibt und man hat gleichzeitig für eine Menge Stress gesorgt im Sinne von Frust. Und das finde ich so schade, weil immer wenn sich Frust und Stress bei Leuten ansammelt, dann werden sie weniger empfindlich für das Thema. Und deshalb finde ich, muss man irgendwie das hinkriegen, dass man eine einheitliche Lösung kriegt und dass das für verschiedene Personen oder für die größtmögliche Gruppe von Menschen irgendwie ein gangbarer Weg ist, dass das für Personen, die eingeschränktes Sehen haben, dass sie das sozusagen mit Geräten lesen können, dass Personen mit einer leichten Sprache das gut verstehen können, dass Personen, die das besonders ausgedrückt haben wollen, dass sie sich ebenfalls darin finden, weil sonst wäre das Ganze am Anfang ja zwecklos gewesen, wenn man das jetzt sozusagen alles wegschieben würde. Also irgendwie muss man das hinkriegen, wie Kirsten das gesagt hat, es ist eine Menge Input und die super Idee, wie es am Ende sein wird, habe ich auch nicht. Also man sieht mich relativ, ich vermute man mich relativ planlos noch. Also für mich geht es vordergründig darum, dass es lesbar ist. Wenn ich schreibe, will ich niemanden von vornherein diskriminieren. Von daher muss das irgendwie hingekriegt werden, dass es lesbar bleibt und gleichzeitig die Leute sich nicht diskriminiert fühlen. Wie man das am besten erreicht, Stern, Punkt, Strich, Großbuchstabe, Kleinbuchstabe. Puh, ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, man findet schnell die Lösung. Bei mich setzt das auch irgendwie unter Druck.
Martina?
Ich habe noch mal eine Frage. Also gendergerechte Sprache, die Schriftsprache, also zum Beispiel mit den Buchstaben, mit den kleinen Buchstaben. Also wie ist es denn bei den Sehbeeinträchtigten, mit den Ascher-Betroffenen, wenn es so klein geschrieben wird in der letzten oder so große Buchstaben und oder am Anfang ist es ein großer Buchstabe, dann kleine Buchstaben und das letzte ist ein großer Buchstabe oder also mit Stern, Gender Gap und das mit der Diskriminierung, wenn man das mal außen vor lässt, aber mit den Buchstaben arbeitet, wäre das für blinde oder für sehbeeinträchtigte Personen von Vorteil, auch mit der Brailleschrift, wenn denn der letzte Buchstabe groß wäre zum Beispiel?
Kannst du irgendwie ein Beispiel machen?
Ja, zum Beispiel Martin, großes A. Und durch dieses große A sind beide Geschlechter zum Beispiel mit integriert oder betroffen. Zum Beispiel auch eine Freundin, die sagt Lena, also Lena mit einem großen A, die auch im queer-feministischen Bereich ist. Da wird das so, die verwendet das so. Früher gab es, glaube ich, auch mal die Zeit, wo in groß geschrieben wurde. Aber da gab es auch so ein paar Kritikpunkte. Aber welche Kritikpunkte, weiß ich gar nicht mehr, ob das positiv war oder negativ.
Ist das auch so gemeint, wie wenn man sagt Mitarbeiter und das R hinten dann groß? Und dann meint man Mitarbeiter und Mitarbeiterin, Kunden, das letzte N dann groß? So?
Ja, genau. Also so für Blinde, ob das ein Vorteil wäre für blinde Personen, dass es so eine Art Signal ist, wenn der letzte Buchstabe groß wäre.
Gehen wir dort die Frage mal weiter an Erich.
Das würde dann funktionieren, wahrscheinlich sogar recht bequem, also auch von der bekannten Konditionierung her nicht großartig abweichend, wenn man jetzt nun einer der 5-7% Braille-Lesenden und konsumierenden Leser wäre. Wie gesagt, das schließt die 93-95% Internet auch aus. Die meisten blinden und sehbehinderten Menschen konsumieren Literatur akustisch. Und nochmal, die Sprachsynthese-Werkzeuge, ob es nun Hard- oder Softwarelösungen, die unterliegen ganz strengen logischen Folgen, die irgendwann mal programmiert und auch entsprechend weitergegeben werden. Ich meine, mich erinnern zu können, dass, müssen es lügen, nicht mehr welches war, ob das jetzt Jaws war, ich kriege es nicht mehr hin, die haben innertextlich geschriebene Buchstaben, ob groß oder klein, einfach ignoriert. Das heißt, es hätte eher eine symbolische Bedeutung. Also sprich, der Blinde würde gar nicht merken, dass irgendwas irgendwie genderisiert wäre und könnte eigentlich so weiter konsumieren wie bisher auch. Dann ist es ja wieder in Anführungsstrichen am Thema vorbei. Dann kann man auch die Floskel am Ende des Textes schreiben. Ich habe auch, wie gesagt, keine Lösung. Ich will aber noch mal so eins so erklärend so zu bedenken geben, was, wie gesagt, mich ja selber so stört, ist ja diese starke Empfindlichkeit. Nochmal, die ist völlig gerechtfertigt. Aber es geht halt um und ich merke es auch selber schon, wenn ich überhaupt nur annähernd Sympathie hege mit jemandem, der schon irgendwie konditioniert ist und sein Leben lang ist es so gelaufen und plötzlich in der zweiten Hälfte meines Lebens, über 50, also zweite Hälfte her, da ist es dann so, dass ich jetzt plötzlich etwas komplett neu machen muss. Und glaubt mir, dass das größte Problem, was ich in dem Kontext habe, ist gar nicht so sehr das Lesen, weil ich muss dann im Zweifelsfall halt dann die Textgeschwindigkeit, ich war auch dann drunter regulieren, dann höre ich es mir halt dann langsamer an, dann funktioniert es. Aber ich bin ja kein böser Mensch, nur weil ich eigentlich nur einen normalen Text lesen möchte. Aber es betrifft mich dann so tief im Herzen, wenn ich dann halt einen gendergerechten Text diktieren möchte, weil das ist auch so ein Habitus, den viele Blinde haben, dass sie eigentlich sehr gerne und auch recht gut diktieren können. Diktier mal irgend so ein blödes Sternchen. Das schreibt ihr halt nicht, ne? Also das kriegst du halt nicht einfach mal so diktiert. Und dann hast du halt einen Text, den du im schlimmsten Fall nochmal überarbeiten musst, dann hast du dann auch wirklich tatsächlich besser geschrieben halt. Ne? Also, und das ist natürlich dann auch nochmal eine Sache, wo ich eigentlich persönlich mir wünschen würde, lass es bitte ganz schnell so eine Autokorrektur geben und bitte, ich bin kein Cancel Culture böser weißer Mann, alter Mann, sondern ich bin ein netter Kerl, aber ich habe halt echt ein Problem mit diesen Gendern und kriege aber dann, wenn ich dann halt irgendwie mich dazu bekenne, dass ich eigentlich ein Genderträger, aber trotzdem lieber Mensch bin, dann werde ich halt dann ganz gerne, wie heißt es so neudeutsch, so schön, gebasht, also so gedisst. Ja. Und ich denke mir, hey, ich habe überhaupt nichts gegen euch, ihr könnt Spaß haben, wie und wo auch immer, ihr könnt euch fühlen, wie auch immer ihr euch fühlt, halt. Ich weiß so, ich fühle mich auch mitunter unter gewissen Umständen sehr weiblich. Versteht ihr? Also das ist das Problem für mich halt und da muss man gucken. Ich habe keine Lösung eigentlich, immer noch nicht.
Aber Josef, hast du vielleicht eine Lösung, eine Idee, wie man alle Menschen in Sprache einbeziehen kann?
Nein, habe ich nicht. Wie gesagt, ich ärgere mich so immer furchtbar. Aber eine Lösung habe ich nie gefunden und das ist dann immer... Ja, also neutral, wie man so schön sagt, ein neutrales Wort zu finden. Eigentlich dann nur, man kann ja dann als Mensch anreden.
Kirsten? Also ich finde den Vorschlag gut, mache ich auch oft, Menschen als Menschen anreden, wenn ich alle auch erstmal ansprechen möchte. Ansonsten aus einer queeren Perspektive will ich mitunter durch einen Gender Gap oder auch durch ein Sternchen ja sichtbar machen, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt und auch dadurch, also auch mehr als eins erstmal, ne, dass wir nicht dann unten diesen Text haben, alle sind mitgemeint. Also von daher will ich das bewusst auch zeigen, dass es da einfach mehr gibt und mehr als zwei Geschlechter und alles durch dieses Sternchen kommt ja aus einer Computersprache, was so ein, ja, so ein Bogen auch aufmacht, was da alles so drin sein kann. Und mir geht es auch durch die Sprache um Sichtbarmachung. Und es gibt dazu ja auch Untersuchungen, die zeigen, gerade bei Kindern oder auch wenn in anderen Kontexten gesprochen wird, wenn immer nur die männliche Form verwendet wird, dann fühlen sich nicht alle angesprochen zum einen und sie denken auch nicht alle mit. Es gab jetzt neulich, hatte ich bei eine neue Studie, die ist noch nicht final, aber da wurden Kinder gebeten, Zeichnungen von Berufen anzufertigen. Und einer Gruppe wurden nur die männliche Form der Berufe gezeigt und es wurden nur männliche Bilder gezeichnet und dann in einer anderen Gruppe wurden sowohl männlich als auch weiblich. Und dann haben vor allem da die Mädchen dann auch eine Ingenieurin oder eine Köchin gemalt. Und das zeigt dann auf, dass dadurch dann auch sich Menschen erstmal vorstellen können, also wenn man es jetzt auf einen Beruf bezieht, ah ja, ich kann auch eine Köchin werden oder ich kann auch auf den Mond fliegen als Frau oder als queere Person oder als nicht-binäre Person. Und dann ist es also unter dem weiteren Inklusionsbegriff, finde ich, ist dann schon wichtig, da eine gute Lösung zu finden, auch in der Sprache, um alle mitzunehmen.
Ich hatte gerade noch so eine Idee, wie ist denn das in der queeren Perspektive, wenn man ein großes A nimmt? Kathi, hast du eine Idee?
Ich habe mal von der Variante mit zum Beispiel Linge am Ende gehört, dass man zum Beispiel statt Schüler oder SchülerInnen, dann sind es die Schullinge. Damit würde ja alles umgangen sein, wenn man quasi einfach neue Wörter dafür erfindet, dann wäre es vielleicht auch nicht so die Hürde für Leute, die vielleicht schon älter sind, die vielleicht schon Dinge gewohnt sind. Das ist ja auch immer eine Sache von, ich muss jetzt komplett umdenken und so kommt vielleicht einfach nur ein neues Wort dazu, ne?
Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ist die Frage natürlich, wie praktikabel ist das für alle Wörter, das ist natürlich für den kompletten Sprachgebrauch. Ich weiß jetzt nicht, wer sich zuerst gemeldet hat, Steffi oder Roland. Ich weiß nicht.
Ich greife einfach mal das Wort. Gender ist ganz wichtig. Ich finde es manchmal problematisch, auch bei mir selbst beim Verstehen, wenn ich innerhalb des Wörters mehrere Sternchen habe. Also wenn das Bürgerinnen, Meisterinnenwahl ist, beispielsweise, weil das wäre ja eigentlich die korrekte Darstellung. Und in dem Augenblick, also wenn ich das nicht nur am Ende habe, dass ich das aufteile in verschiedene Geschlechter, sondern auch innerhalb des Wortes, wird es für mich sehr kompliziert. Und dieses, was ich halt, wie ich auch ganz oft lese, nämlich, dass ich ein Wort ja gar nicht von Buchstabe zu Buchstabe lese, sondern ich erfasse das Wort als Ganzes, macht es für mich sehr kompliziert und ich bleibe dann auch hängen und ich habe größere Schwierigkeiten, den Zusammenhang zu lesen, weil sich das dann so aufteilt. Das ist das eine. Das zweite ist, ich hatte mal in den 90er Jahren gab es einen österreichischen Künstler, Petberg, glaube ich, heißt der, und der hatte vorgeschlagen, dass anstatt männlich-weiblich Sternchen, doch überall ein Y hinten dran gehängt wird. Das ist, geht in die Richtung von Kati mit Linge. Und er hat eben überall das Y angehängt. Aber ich glaube, die Idee ist ja, wie auch Kati gesagt hat, dass es eigentlich darum geht, etwas anzuhängen, was nicht zugeordnet ist zu männlich-weiblich, sondern etwas ganz Neues, Linge, Y, oder ein X wie von Asterix und Obelix. Ich finde die Diskussion halt total wertvoll, weil auch dieses Wechseln, was ist richtig, was ist falsch, wohin geht man? Ja, also super, wenn es da irgendwann eine Entscheidung geben würde.
Ich würde jetzt erst Roland nehmen, dann Robert und dann dich, Kirsten.
Ja, ich wollte noch mal gerne auf die Frage antworten, Uli, von dir im Sinne von dem, was uns Martin A. Gesagt hat, nämlich die Möglichkeit, mit dem A hinten anzustellen. Aus queerer Sicht könnte ich mir vorstellen, dass es Identitäten gibt, die damit Probleme haben. Also Menschen, die vielleicht das Gefühl dabei haben, dass das wieder so eine binäre Geschichte ist, also eine Sache, die entweder als weiblich oder als männlich definiert. Und der Gap wurde ja entwickelt, um eben ganz unterschiedliche Identitäten mit in einen Topf zu nehmen, sage ich mal. Ja. Deshalb hat man sich ja für eine neutrale Form entschieden, den Stern oder den Doppelpunkt oder Unterstrich, weil das geschlechtsneutral ist. Und zu dem Vorschlag Lingen, also einer Neuworterfindung, möchte ich Stefanie recht geben, denn wir lesen oder erfassen Wörter ja, zumindest die Sehenden, ich möchte dich da nicht ausschließen, Erich, erfassen diese Wörter, und wenn man diese Wörter nicht erfasst, weil sie neu sind oder weil sie in irgendeiner Weise gekennzeichnet sind, geht der Kontext oder der Content verloren, also der Inhalt möglicherweise. Und deswegen müsste es eine sehr einfache Lösung geben. Wenn ich neue Worte erfinde, die müssen ja auch erstmal in der Gesamtgesellschaft etabliert werden. Das ist ein langer Prozess, und da sind wir auch genau wieder das, was Erich gesagt hat, nämlich da sind wir dann bei der Frustration. Und auch das, was Jerome gesagt hat, dass dann Leute nicht mehr die Relevanz sehen, sondern das dann genervt empfinden, ach, jetzt schon wieder was Neues, was wollen die denn? Sind die was Besonderes oder wollen die sich wichtig nehmen? Und erkennen gar nicht mehr, dass es eigentlich darum geht, dass wir gemeinsam miteinander reden wollen und gemeinsam miteinander reden wollen, dass wir uns alle verstehen und dass wir uns alle aufgehoben fühlen.
Robert?
Ich fange mal bei Prinzipiellen an, eigentlich so mit der Sprache und Gendersprache auch nicht ganz so korrekt oder für mich korrekt anfühlt, weil es so ein bisschen überladen ist. Weil es immer so ein bisschen Interpretationssache, das Gegenüber oder derjenige, der es liest, Und da wird irgendwas reininterpretiert, was ich vielleicht gar nicht meine. Also es wird per se vielleicht unterstellt, ich würde jemand diskriminieren. Und wo ich jetzt, sag mal, die Sprache nicht so verwende oder gendergerecht vielleicht formuliere aufs erste Blick, was so neutrale oder vielleicht neue Wortschöpfung angeht, ist ja auch zum Beispiel bei den Berufen zum Beispiel, ist ja früher auch gesagt worden, zum Beispiel Krankenschwester, wo dann übergegangen wurde zu Pflegekräften zum Beispiel. Oder für mich auch die Frage, jetzt kam viel über Hebammen, wäre ja auch ein Thema. Ist das jetzt mal nur an Frauen gerichtet oder gibt es da vielleicht auch Geburtshelfer oder so, die eben dann auch den Beruf ausführen einer Hebamme? Dann wäre noch ein drittes, auch Nutzer unter anderem von Screenreader. Der hat auch ein bisschen Probleme und sagt dann immer zum Beispiel bei Stern, Gendersternchen, Sterninnen. Bringt mich auch mal etwas aus dem Fluss, aber ein bisschen kann man sich dran gewöhnen, wenn man das, sag mal, so beibehält.
Ich wollte noch mal anknüpfen an Stefanie, mit dem Künstler. Es gab in den 80er Jahren Luise F. Pusch, die ist auch Sprachwissenschaftlerin und die hatte da ja auch schon diesen Vorschlag gemacht, auch mit einem Neutrum zu sprechen. Also das wäre dann nur noch mit dem das Koch oder das, also, ne, also auf der Ebene zu sprechen. Dann zu Robert. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, also das männliche Pendant zur Hebamme ist wirklich der Geburtshelfer. Also das ist so der Titel oder die Berufsbezeichnung, die da jetzt benutzt wird. Und ich hänge so ein bisschen gerade an diesem, wenn wir uns geeinigt haben und schnell geeinigt haben, wie Jerome auch meinte, und sei es jetzt, ich nehme jetzt mal den Genderstern, dann könnten wir uns ja konditionieren vielleicht. Und dann würden wir vielleicht am Anfang da noch hängen bleiben und darüber stolpern, was ja auch gewollt ist, dass man da auch hängen bleibt, um nochmal darüber nachzudenken, was heißt das. Aber mit der Zeit geht das dann über in den normalen Sprachgebrauch. Also das könnte ja vielleicht auch eine Chance sein, wenn wir uns schnell auf etwas einigen.
Jerome?
Genau, weil Kirsten gerade sagte, es ist wichtig, oder der Gedanke dahinter ist eigentlich hängen zu bleiben, um sich das vor Augen zu führen, dass es halt mehrere Geschlechter gibt und dass mehrere eben angesprochen führen. Genau da sehe ich immer manchmal das Problem dahinter, weil ich habe, wie ich vorhin schon gesagt habe, immer, wenn ich Sprache benutze, will ich von vornherein niemanden diskriminieren. Wenn ich jetzt sage zum Beispiel, nehmen wir einen einfachen Satz, der Kunde geht in den Laden und wird vom Verkäufer bedient. So, das ist jetzt der Kunde, das ist nur die männliche Variante, wird vom Verkäufer, ist auch nur die männliche Variante, so. Da könnte man jetzt interpretieren, es ist ein Mann, der in den Laden geht und der Mann, der ist der Verkäufer, genau. Das kann man auf so viele verschiedene Varianten machen und auf komplett ausbreiten. Für mich ist wichtig, als ich gesagt habe, man muss sich schnell einigen, weil ich gerade das Problem sehe, dass gendergerechte Sprache in der Gesellschaft und auch in den Medien nicht mehr gesehen wird als, wir müssen da mal aufpassen, da gibt es Leute, die fühlen sich diskriminiert. Das hat einen ganz negativen Tonus oder wie sagt man?
Beigeschmack oder was?
Ja, also einen ganz negativen Unterton. Wenn hier heute über gendergerechte Sprache gesprochen wird, dann geht bei vielen nicht das Herz auf, sondern bei vielen geht, ach du Jemine, das schon wieder. Und deshalb meinte ich vorhin, dieses, man muss sich einigen, weil ich das halt sehe. Und das hat in den letzten Jahren durch diese verschiedenen Varianten nur zu noch mehr Frust und Irritation geführt. Und damit ist ja auch am Endeffekt niemandem geholfen. Weil die Personen, die sozusagen sich ausgeschlossen oder ausgeschlossen fühlen innerhalb der Sprache und gerne mehr gesehen werden möchten und mehr das Augenmerk auf Sprache, auf die verschiedenen Identitäten gerichtet werden, die haben ja im Endeffekt auch nichts davon, wenn ein Großteil der Bevölkerung für dieses Thema sich einfach verschließt. Und ich sehe im Moment, dass ein Großteil sich einfach verschlossen hat. Das sehe ich im privaten Umfeld, das sehe ich im beruflichen Umfeld. Das ist sehr schade und das fördert nicht die Akzeptanz und das fördert nicht das Ganze. Und natürlich hat, wenn man sich auf etwas einigt und dieses dann für Jahre, also das sozusagen immer wieder und wieder benutzt, also die Konditionierung sozusagen vonstatten geht, hat das natürlich im Endeffekt auch den Nachteil, dass man wieder dann überliest. Ne? Also wenn man dann eben sich für ein Sternchen oder für ein Doppel, selbst wenn man sich für den Doppelpunkt, der eher scheinbar im Moment im Kommen ist, sage ich jetzt mal, und den nur noch nehmen würde, würde man auch in 20 Jahren überlesen. Egal, für was man sich jetzt entscheidet. Das kann man wahrscheinlich nur lösen, indem man jedes Jahr was anderes nimmt. Dann muss man in 2 Jahren muss man Gänsefüßchen nehmen, dann muss man am Ende 2 Großbuchstaben am Ende setzen. Ich fand das mit dem Großbuchstaben am Ende ehrlich gesagt persönlich ganz, ganz interessant. Deshalb bin ich jetzt da gerade hängen geblieben. Oder die Variante dieses mit Sternchen und A am Ende. Es sind immer diese 2 Widerstreitenden. Entweder man schafft es, dass man kontinuierlich eine Störung in den Lesefluss bringt, weil man kontinuierlich sagen will, achtet darauf, da gibt es noch mehr. Dann aber mit der Gefahr des ständig zunehmenden Frustes. Oder man sagt, man einigt sich auf irgendwas mit der Gefahr, dass man einfach irgendwann, ja, dann eben die binäre Sichtweise hat, der Kunde und die Kundin. Und dann fühlen sich eben diverse und weitere Identitäten ausgeschlossen. Meines Wissens gibt es nur diese 2. Und man bewegt sich immer zwischen diesen beiden hin und her. Und dazwischen gibt es ein enormes Potenzial von sehr vielen Leuten, die für dieses Thema irgendwann nicht mehr empfänglich werden. Wo wollen wir hin? Wollen wir kontinuierliche Störungen im Lesetext haben? Oder wollen wir eine kontinuierlichen Lesefluss, der dann auch förderlich ist für andere Leute, wie für mich als Autist oder für Leute, die eine Lesebeeinträchtigung haben oder für Leute, die so einen Screenleser leben, wie auch immer. Für mich gibt es da im Endeffekt keine Lösung, weil am Ende kommt immer eins unter die Räder. Und ich persönlich fände natürlich den Lesefluss schön, weil der Inhalt des Textes ist für mich relevant, weil ich von vornherein weiß, dass es mehrere Identitäten gibt und niemand ausschließen will.
Und wie ist das für dich, Jerome, wenn jetzt quasi sowas wie Schulinge oder irgendwas mit dem Wort Neuschöpfung entstehen würden und man das quasi alles komplett umschreiben würde?
Also ich habe mir das jetzt gerade, als das vorgebracht wurde, fand ich eine interessante Idee und habe mir jetzt im Kopf mal überlegt, wie es klingen könnte. Ich bin irgendwie beim Supermarkt geblieben, weil das ist so eine alltägliche Sache. Dann habe ich mir so überlegt, der Kundling geht in den Supermarkt und wird vom Verkäufling begrüßt. Die anderen Kundlinge, Mitkundlinge laufen an ihm vorbei. Ich habe das Gefühl, der angesprochene Frust über gendergerechte Sprache würde da, glaube ich, sehr stark zu. Also ich kann diesen Ansatz verstehen, aber entweder man schafft komplett neue Wörter, dann hat man aber für viele, 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 viele für viele Nomen was zu tun. Oder man geht auf die neutrale Seite, das gibt es ja auch, ne? Anstatt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es auch Mitarbeitende. Das geht natürlich nicht in jeder Variante. Ist manchmal auch sehr schwierig, finde ich, das Neutrale zu nehmen. Oder man geht man haut einfach überall einen Ling ran. Das für mein Sprachgebrauch wäre das ganz irritierend. Also wenn hätten wir jetzt ich wüsste nicht mal, wie Moderatorling. Ja, aber selbst dann hätte man irgendwie, das klingt auch wieder für mich männlich, ne? Der Moderatorling, die Moderatorling, das Moderatorling, also der Kundling, die Kundling. Ich weiß nicht, ob wir uns da am Ende helfen. Also ich meine, wir wollen doch am Ende eins, wir wollen Aufmerksamkeit schaffen und gleichzeitig wollen wir, dass es lesbar ist. Das zusammenzubringen ist das die Quadratur des Kreises, habe ich manchmal das Gefühl.
Ich habe das Gefühl, mein Gefühl ist so ein bisschen bei Walter Mörs angekommen mit dem Lingen oder I dran oder sowas. Er hat ja auch irgendwie Buchlinge und da ist ja teilweise in den Romanen schon gegeben. Es gibt ja Romane, die es tatsächlich auffassen. Aber wie wäre das jetzt zum Beispiel für jemanden, der nicht Deutschmuttersprache ist, sondern Gebärdensprachler, wenn sich jetzt auf einmal alles verdrehen würde, neue Wörter entstehen würde? Martina, wie wäre das für dich?
Meinst du in der DGS? Oder ja, schriftlich?
Wenn du switchen musst auf die schriftliche Sprache.
Also zum Beispiel in der DGS. Da gibt es ja, wie gesagt, nicht das gendergerechte. Vielleicht wäre es ja gut, wenn die deutsche Schriftsprache sich da anpasst, weil die deutsche Gebärdensprache ja auch die Grammatik hat und alles. Es ist ja eine natürlich entstandene Sprache. Und die deutsche Lautsprache und Schriftsprache, wo es halt dieses Problem gibt, gendergerecht Aufmerksamkeit machen zu unterschiedlichen Gruppen. Und die deutsche Gebärdensprache könnte da ja als Vorbild fungieren, als Vorbild tätig sein. Und man könnte das ja vielleicht so übertragen. Also zum Beispiel mit der Grammatik könnte ich jetzt mal zeigen. Dies könnte ja dann einfach nur dies für alles gelten. Zum Beispiel Schrank, dies Schrank oder der Boden, die Boden oder die Person. Also einfach, dass man so in der deutschen Gebärdensprache spricht man das gar nicht so wirklich mit. Warum wird es in Deutsch alles so getrennt? Und in anderen Ländern gibt es ja auch gar nicht dieses Problem mit der gendergerechten Sprache. In Deutsch gibt es halt das mit den unterschiedlichen Formen. Vielleicht wäre das so ein Anstoß, dass so ein bisschen so ein Einfluss so von der deutschen Gebärdensprache gibt, dass es so einen Einfluss gibt. Durch die deutsche Gebärdensprache müsste man vielleicht mal, es gibt ja auch Linguistik der deutschen Gebärdensprache, Sprachwissenschaftler, vielleicht könnte man sich mit denen nochmal austauschen. Und vielleicht gibt es da Schätze in der Gebärdensprache, die man noch gar nicht gesehen hat, die man hier im Diskurs vorbringen könnte zur gendergerechten Sprache, was man gar nicht weiß, und man könnte das irgendwie verwenden, um das ja besser zu gestalten in der Lautsprache, Schriftsprache.
Ja, also habe ich das richtig verstanden, dass man jetzt zum Beispiel nicht mehr er, sie, es sagt, sondern sich auf eine einigen würde?
Genau.
Okay, hätte man dann aber nicht...
Eine Form. Also so in der Gebärdensprache zeigt man ja mit dem Zeigefinger, hat man die Indexform. Also wenn man sich das nur vorstellt, so diese Trennung, ne? Mit gestrecktem Zeigefinger ist es ein er, mit den angezogenen Zeigefinger ist sie, mit seitlich ist es ein s oder sowas. Das gibt's aber nicht in der DGS. Da hat man nur den Index.
Es wäre ja dann so ähnlich wie das englische they zu nehmen.
Ich muss gestehen, wenn man diese Variante wählen würde, dass man sich bei dem männlich, weiblich und sächlich auf eine Variante entscheiden würde, dann hätte man doch am Endeffekt teilweise genau das, was wir jetzt haben. Wenn man sich zum Beispiel jetzt von den dreien sagt, man würde sich auf die männliche Variante einigen, dann haben wir doch genau das, was man eigentlich nicht wollte. Dann hat man ja nur wieder das Männliche zum Beispiel. Man würde dann alle meinen, aber man hätte trotzdem immer nur noch das eine. Würde das nicht dem Ziel sozusagen entgegenlaufen, dass man doch eigentlich mehr, also alle Identitäten zeigen würde, wenn man sich komprimiert auf eins? Weil dann hätten wir das ja. Dann könnte man sagen, das haben wir schon. Wir meinen in der Schriftsprache häufig mit dem generischen Maskulinum alles. Und da hat man sich geeinigt, dass eben geschichtlich, sprachgeschichtlich ist es das Männliche geworden. Warum auch immer, das kann die Linguistiker besser erklären. Aber dann ist nur Sprache, nur das wäre da sozusagen teilweise doch schon das Vorhaben, oder? Und dann hätten wir doch die ganze Diskussion teilweise nicht, oder?
Kirsten, kannst mich ja immer bitte berichtigen, aber das sei umfasst ja ihr, also als alle umfasst, so wird es auch gelesen. Ich glaube, wir haben im Deutschen gar kein passendes Wort dazu, was so allumfassend heißt. Das allumfassende ihr, oder?
Also es wäre höchstens das
ihr. Nee, das ist was anderes. Das ist was anderes, ja.
Das ihr in der Mehrzahl, aber oftmals benutzen, also ich kenne einige nicht-binäre Personen, die dann auch das they benutzen aus dem Englischen oder gar kein Pronomen, wenn über die Person gesprochen wird. Also das kenne ich. Ich glaube, warum wir hier in Deutschland eine andere Gender-Diskussion haben als im englischsprachigen Raum, ist, weil unsere Sprache die Mehrgeschlechtlichkeit aufmacht. Also ne, im Englischen haben wir ja, ich bleibe bei dem Koch. Ja, im Englischen gibt es halt nur diese eine Bezeichnung, während im Deutschen wir Koch und Köchin haben. Und dadurch haben wir hier eine andere Diskussion. Und wenn es das Koch wäre, nur das Koch, dann hätten wir diese Diskussion nicht. Also, aber die deutsche Sprache bietet halt beides. Ne? Und es ist ja auch, ich glaube, sprachwissenschaftlich gewachsen. Und auch warum vor allem die männliche Form genutzt wurde, kommt ja auch daher, weil vor allem Männer lange Zeit ja, regiert und wie auch immer haben. Ne? Und ja, dadurch auch häufig diese Form benutzt.
Die Männer waren sich einig. Um jetzt auf Jerome nochmal. So, ne? Also insofern sind wir, drehen wir uns im Kreis. Also aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es ganz, ganz schwierig. Ich habe lange im Saarland studiert. Da ist die Hilde, es Hilde, das Hilde ist im Keller. Das ist völlig selbstverständlich dort. Aber ich weiß halt auch, wie sich das anhört. Und ich weiß auch eins, das bin vor das Lehrer. Einige verdienen es, versächtlich zu werden, andere nicht. Ich glaube nämlich, dass auch, dass es sich einfach viel zu schräg anhören würde, als dass ich so einen Text auch nur annähernd lesen wollte. Egal wie formal wichtig er wäre. Ich würde mir, glaube ich, erstmal wieder dann umschreiben lassen. Ich glaube, dazu liebe ich die deutsche Sprache zu sehr. Ich würde auch aktuell nach wie vor, weil es für mich einfach sehr wichtig ist, schnell einen Text, so wie ein Sehender ihn ja auch überfliegen darf und kann. Und ich glaube auch ein Sehender kann sehr schnell mal über so ein Sternchen, Doppelpunkt, wie auch immer, im Internet hinwegfliegen. Meine Sprachausgabe, wie gesagt, kann es nicht. Deswegen würde ich es wirklich echt begrüßen, wenn man als Appendix quasi dann nochmal so einen Hinweis gibt. Ich bin ein netter Mensch, der Verfasser ist ein netter Mensch. Ich kann es nicht besser. Und das ist jetzt erstmal so meine Meinung. Ich weiß nicht mal, damit sind wahrscheinlich die meisten Leute nicht zufrieden, wie es betrifft. Aber ich glaube, dass die deutsche Sprache leider oder vielmehr allgemein Sprachen insgesamt auf so einem männlichen Rücken gewachsen sind. Und das ist natürlich in Anführungsstrichen sehr ärgerlich. Also die Diskriminierung findet nicht heute statt, aber wir können keine Reparaturleistungen vornehmen über die jahrhundertelange. Luther hat die Bibel übersetzt, ne? Junge Frau wird Jungfrau, ne? Und so weiter. Also das sind so viele Sachen, die eigentlich dann halt sich so falsch eingeschliffen haben, dass alles, was jetzt irgendwie neu käme und sowieso stören würde, selbst das neue Paar Schuhe, was man so sehr liebt, passt einem noch nicht. Der muss erst mal so mit dem Fuß zusammenwachsen. Und ich glaube, die deutsche Sprache ist mir zu wichtig, als dass erstmal so etwas Radikales dann zusammenwachsen könnte. Also bei Ling ist mir noch eingefallen, ja, wie machen wir es mit dem Lehrling? Und die englische Sprache hat im Übrigen auch nochmal den einen oder anderen es Koch oder das Koch, wie beispielsweise Actor und Actress. Also da gibt es halt natürlich auch nochmal dann eine weibliche Form, aber bei weitem weniger. Und sie haben natürlich nicht eben diese Artikelproblematik halt. Ne? Also wie gesagt, wenn man jetzt sich das vorstellt, das Kunde geht in das Laden. Jo, kann man machen, aber es ist halt schon auch echt Zehennägel kringelnd. Also das tut mir echt schon weh. Und in der Belletristik will ich mir sowas gar nicht erst vorstellen.
Ich würde gerne jetzt mal einen kurzen Abschlussrunde mit euch machen. Zwar würde ich gerne mal von euch wissen, was ihr aus dieser Runde heute mitnimmt. Ich fange wieder bei Kirsten an.
Oh Gott, ich hatte gehofft, ich habe noch ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken, aber alles gut. also was nehme ich mit aus dieser Runde? Ich habe mir hier auch so ein paar Notizen gemacht und wie das für euch jeweils ist, was ihr, also wo auch da die Schwierigkeiten sind, und werde das auf jeden Fall nochmal mitnehmen und darauf rumdenken. Was ich auch mitnehme, ist, dass es gut ist, irgendwie weiter im Gespräch zu bleiben und eine Einigung irgendwann herbeizuführen. Und dass wir, wo jetzt Erich zum Schluss nochmal darauf hingewiesen hat, also die deutsche Sprache bietet ja auch diese Möglichkeiten und damit, dass wir damit auch einfach spielen und jetzt nicht auf Biegen und Brechen was ganz Neues erfinden, sondern mit dem, was vorhanden ist, da weiter zu denken und dann, ja, vielleicht ist es der Stern schon oder auch der Doppelpunkt oder der Unterstrich, durch diese Erweiterung da auch dann schon mehr Menschen einfach mitzunehmen.
Martina, ich gebe an dich weiter mit der gleichen Frage, was nimmst du hier mit?
Ja, es ist ein schwieriger Weg ist, wo vieles mitbedacht werden muss. Ja, in meiner Muttersprache der DGS, da gibt es dieses Problem mit dem Gendern gar nicht erst. Und das bedeutet quasi, dass die DGS da der deutschen Sprache schon ein bisschen voraus ist und DGS auch Deutsch eventuell beeinflussen kann, eben auch die deutsche Schriftsprache. Dass DGS da quasi als Vorbild fungieren kann. Dass man da eben schauen kann, wenn man von der Schriftsprache ausgeht, dann guckt man eben nicht, wie geht es in der deutschen Lautsprache, sondern wie funktioniert das in der deutschen Gebärdensprache. Und so kann man dann Konflikte eventuell auch lösen. Vielleicht einfach auch ein paar Wörter verändern. Und das ist natürlich eine gesellschaftliche Entscheidung, das kann ich nicht alleine entscheiden. Das muss im gesellschaftlichen Austausch funktionieren. Es gibt immer Reize und es gibt immer Motivationen, die unterschiedliche Ursprünge haben. Und da muss man schauen, was letztlich dann funktioniert. Das kann ich nicht entscheiden, aber so vorstellen kann man sich das auf jeden Fall schon mal. Und den Konflikt, den wir hier im Deutschen haben, da kann die deutsche Gebärdensprache auf jeden Fall als HelferInnen fungieren, also wirken, glaube ich.
Erich, was nimmst du mit aus der Runde?
Ich dachte, ihr seid alle viel, viel weiter als ich. Also was so viel heißt wie, das ist doch ein bisschen schwieriger ist, die alteingekommene oder sich eingefahrene männliche Prägung aus unserer Sprache rauszukitzeln. Das ist halt nicht einfach nur mal ein Sonderzeichen oder eine Groß- oder Kleinschreibung oder dergleichen oder der besagte Appendix. Ich glaube, wir werden wieder dem Bestreben eine schnelle Lösung herbeiführen. Ich glaube, wir werden noch ganz schön lang spielen damit. Was ja eigentlich dem Thema nach gut ist, weil dadurch bleiben diese Leute ja oder diese Gefühlswelten oder die Bedürfnisse oder diese besonderen Berücksichtigungen auch nach wie vor im Kopf. Insofern bleibt das Ziel weiterhin erhalten und etabliert sich. Wenn sich das Ganze wieder einschleift, dann ist es ja eigentlich auch weg. Wie gesagt, ich bin immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Ich würde so gerne so toll gendern, aber ich tue mich da, wie gesagt, leider noch momentan echt ein bisschen schwer. Und weil mir der Inhalt, gerade was sachliche Texte angeht oder eben dann Formales, viel zu wichtig wäre, als dass ich da da denke ich lieber an Leute, die ich trotzdem im Internet auch erreichen möchte und hoffe dann auch immer. Aber es war sehr interessant mit euch allen. Vielen Dank.
Ja, danke. Also ich habe eine Menge gelernt. Zum einen, dass es in der deutschen Gebärdensprache kein RCS gibt. Das wusste ich nicht. Und ich habe, oder die männliche und weibliche Form sozusagen. Und mir war das bisher auch gar nicht so klar, dass für die Personen, die so ein Screen, also so Leseprogramme brauchen zum Hören, dass das natürlich dort auch Schwierigkeiten verursachen kann. Ganz einfach, weil ich sowas nicht nutze, wenn ich in Berührung komme, gar nicht dran gedacht habe. Mir ist eigentlich in der Diskussion vor allen Dingen bewusst geworden, dass dieses Problem zwischen, man will aufmerksam auf etwas machen und man will es gleichzeitig lesbar machen, diese zwei Gegensätze besonders hervorstehen und dass es wahrscheinlich dieses Problem ist, was uns daran hindert, eine allgemeine Lösung zu finden. Und vor allen Dingen ist mir auch nochmal bewusst geworden, dass man bei jeglicher Lösung, bei jeglichem Konsens immer berücksichtigen muss, dass wir immerhin von einer großen Gruppe von Menschen sprechen, die später mal das, was man sich ausdenkt, sozusagen benutzen müssen. Wir reden ja immer von weit über 100 Millionen deutschsprachigen Menschen, die irgendwie das Lesen, Schreiben, Hören wiedergeben müssen und dass wir hier eine Sprache haben, die mindestens mehrere Jahrhunderte da halt so gewachsen ist und dass das nicht von heute auf morgen gelingt, da mit einem Sternchen oder mit einem Doppelpunkt da irgendwas zu regeln und zu lösen. Und ich hätte mich ganz gerne noch ein bisschen mehr über barrierefreie Sprache eigentlich unterhalten, weil das fand ich ein bisschen schade, dass das eigentlich ein bisschen mit untergegangen ist und wir hauptsächlich über gendergerechte Sprache gesprochen haben. Ansonsten habe ich eine Menge gelernt und war sehr froh, eure Gedanken dazu diesem Thema zu hören.
Josef, was konntest du mitnehmen aus der Runde?
Ja, dass wir alles dann nicht so gut finden, aber dann keine gute Lösung haben. Aber was mir eigentlich einfallen muss, dass man das immer wieder und immer wieder und immer wieder das in die Öffentlichkeit geben tun. Also ich habe jetzt erfahren, am 28. soll jetzt Tag der leichten Sprache sein. Und es wäre doch vielleicht mal, dass wir also dann einen Tipp an den Netzwerk zur Sprache geben. Du hier, Leute, wir haben da drüber gesprochen. Wie wäre das ein Thema von euch?
Ja, es wäre auf jeden Fall mal interessant, auch zu sehen, was von da für eine Rückmeldung kommt. Ich bedanke mich auch wirklich nochmal von Herzen und danke dann auch nochmal Aktion Mensch, dass das überhaupt möglich war, hier zu machen. Ich glaube, wir konnten da einen guten Beitrag leisten, der auch noch lange zumindest bei mir nachwirkt und der noch viel Diskussionsstoff bietet.